Ich musste an eine frühe Fernseherfahrung denken, die ich gemacht habe. In den frühen 80er Jahren, da war ich also schon imstande, einen Fernseher zu bedienen oder zumindest anzugucken. Da gab es eine Fernsehserie, an die erinnern sich vielleicht die Reiferen unter uns noch, die hieß Ich heirate eine Familie. Ich merke also, einige sind da gerade erst geboren oder noch nicht mal, aber andere erinnern sich. Peter Weck, Wiener Schmäh, ja. Da war schon in den frühen 80ern das Thema Patchwork-Familie, was da reinkam. Ein, ich glaube, Witwer mittleren Alters verliebt sich, heiratet neu. Und diese Dame, was sie ihm anfangs verschweigt und er erst dann irgendwann rauskriegt, hat bereits mehrere teils schwer pubertierende Kinder, die sie also einbringt in diese Verbindung und die also nun plötzlich seine neue Familie sind. Und das ist natürlich Anlass für allerlei Verwicklungen, dass selbst die, die das nicht können, kennen jetzt eigentlich schon die Geschichte, wie es dann weitergeht. Ich heirate eine Familie. Man verliebt sich und plötzlich merkt man, huch, da hängt ja noch was dran. Mein Verdacht ist, dass das uns als Christen manchmal auch so geht. Da ist am Anfang eine Entdeckung, eine ja, Liebesgeschichte, sagen vielleicht dann manche, zwischen dir und dem Herrn. Denkst du, wow, da ist Jesus, der will mich so beschenken, das ist so wunderbar. Jemand von den Täuflingen sagte mir das jetzt vor der Taufe, ich verliebe mich immer mehr noch in Jesus. Da ist jemand, der mir seine Liebe schenkt, der mir sagt, wer ich bin in seinen Augen. Wenn ich frage, was bin ich wert, dann erfahre ich bin eine von Gott geliebte Person. Und das ist so wunderbar, das zu erfahren. Ja, und dann nach der Verlobung, vielleicht nach der Hochzeit, stellst du fest, da hängt ja noch was dran. Ich habe ja eine ganze Familie geheiratet. Da gehöre ich mit Leuten zusammen, die habe ich mir nicht ausgesucht. Vielleicht hätte ich mir die auch nicht ausgesucht. Aber ich denke, Mensch, das kann jetzt ja lustig werden. Und das Ganze nennt sich dann Gemeinde. Und ich bin aber überzeugt, dass diese Sache mit der Gemeinde kein Zufall ist oder irgendwie so eine Fügung. Da kommen halt die zusammen, die zufällig, also wie auf dem Bahnsteig, da sind halt die, die alle jetzt in den gleichen Zug steigen wollen. Und die sammeln sich da in einer völlig zufälligen Streuung. Aber mit der Gemeinde, das hat sich nicht zufällig so ergeben. Sondern es war von Anfang an der Plan von Jesus, dass er nicht nur einen Nachfolger sich beruft, der dann wieder einen Nachfolger hat oder so, solche Dynastien gibt es ja auch, sondern dass er eine Jüngergemeinschaft beruft. Vom ersten Tag. Weil der beruft dann gleich 12 auf einmal und nicht erstmal einen und mal gucken, wie das mit dem klappt, sondern gleich diese Gruppe. Und das hat, natürlich kann man sagen, gut, das soll sich auch multiplizieren und die Apostel sind dann ja ausgeschwärmt in alle Welt nach Himmelfahrt und Pfingsten, um das Evangelium zu verbreiten. Aber ich denke, es hatte auch den Sinn, dass die Jünger das, was sie von Jesus gelernt haben, gleich untereinander einüben sollten. Das, was er ihnen geschenkt hat, das sollten sie sich gleich untereinander weiterschenken. Das sollten sie dann auch der Welt weiterschenken, natürlich. Das sollte nicht in diesem Zirkel bleiben. Aber es geht in diesem Jüngerkreis los. Und wir sind als Gemeinde heute ein, ja, sozusagen die Fortsetzung von diesem Jüngerkreis. Und Jesus sagt seinen Jüngern sehr deutlich, wie er sich das denkt. Und das macht er kurz, nachdem er selbst ihnen seine Liebe gezeigt hat, indem er ihnen die Füße gewaschen hat. Und kurz bevor er ihnen seine Liebe in noch viel größerer Weise zeigen wird, indem er sich für sie verhaften, verhören, foltern, töten lässt. Und in dieser Situation spricht er diese Worte, die ihr mitlesen könnt im Johannesevangelium, Johannes 13, 34 und 35. Da sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Da daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Amen. Jesus beruft seine Jünger, in seiner Liebe zu leben. Diese Liebe soll sie prägen, diese Liebe soll das ausmachen, was sie sind. Wir haben, wenn ihr das präsent habt, wenn ihr euch erinnert, mal unsere Gemeindevision formuliert und haben sie genau um diesen Gedanken auch gebaut und uns schenken lassen von Gott, in Gottes Liebe leben, Gottes Liebe empfangen, leben und weitergeben. Und wir lernen hier einiges über diese Liebe, in der wir leben sollen. Sie ist erstens möglich, das ist eine gute Nachricht. Sie wird zweitens sehr praktisch. Und drittens, diese Liebe ist typisch. Typisch wofür, sehen wir dann. Also, diese Liebe ist möglich. Wenn wir diese zwei Verse lesen, vielleicht stolpert ihr darüber, dass Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Vielleicht habt ihr mal darüber nachgedacht, warum soll das eigentlich ein neues Gebot sein? Was ist so neu daran? Manche Leute haben diese Vorstellung, im Alten Testament gab es nur Gesetz und Strafe und so weiter und Jesus ist dann gekommen und hat das mit der Liebe Gottes erfunden oder eingeführt oder unter die Leute gebracht. Das stimmt so nicht. In Matthäus 22, da wird Jesus gefragt, was ist das größte Gebot? Und er antwortet mit zwei Geboten, nämlich, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Und das zweite ist diesem gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das erste steht in 5. Mose 6, das ist Teil von dem Schema Israel, das ist das Glaubensbekenntnis Israels, was jeden Tag auch gebetet wird. Und das zweite steht in 3. Mose 19. Das war nichts Neues, dass man seinen Nächsten lieben soll, das war schon gar nichts Neues, dass man Gott lieben soll. Er hat es dann radikalisiert, dass wir auch die Feinde lieben und sie segnen. Davon ist hier ja Johannes 13 nicht die Rede. Also warum ein neues Gebot? Neu ist nicht, dass die Liebe wichtig ist oder dass wir lieben sollen, sondern neu ist die Qualität der Liebe. Was sagt Jesus? Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Und jetzt sagt er nicht, wie ihr auch geliebt werden wollt, goldene Regel, das ist auch gut, sondern es geht viel weiter, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Das ist die Qualität dieser Liebe, um die es geht, und das ist in der Tat neu. Und Jesus sagt damit auch, ich gebe euch einen Auftrag, dass ihr das tut, was ich selber tue. Er verteilt nicht irgendwelche Kommandos und sagt, mach das mal. Aber ich habe das selber noch nie gemacht und habe auch nicht vor, es zu tun. Sondern so wie ich liebe, so sollt ihr lieben. Ihr sollt, also im Prinzip ist das eine Übersetzung von dem Wort, folge mir nach. Jesus nachfolgen heißt in seinen Wegen gehen, heißt das tun, was er tut. Und dazu gehört, so lieben, wie er liebt. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und das war ja nicht so ein symbolischer Akt. So, heute ist Fußwaschung im Gottesdienst, dann schneiden wir uns extra nochmal die Fußnägel und so, sondern die kamen von der staubigen Straße mit Sandalen. Also das war wirklich, und waren den ganzen Tag gelaufen in der Hitze und so. Ich möchte das nicht weiter ausführen. Und er war drauf und dran, sich für sie aufzuopfern. Jesus war nicht ein freischaffender Philosoph, der irgendwelche klugen oder moralischen oder herausfordernden Gedanken verbreitet, die er selber irgendwo aufgeschnappt hat, die er aber nicht mit Leben gefüllt hat. Sondern er hat das verkündet, was er selber getan hat. Er hat die Liebe gelebt, von der er sprach. Und wir haben diese Liebe empfangen, wenn wir zu Jesus Christus gehören, wenn wir seine Kinder sind. Das haben wir eben gehört, dieser Strom des Blutes, der uns reinwäscht, das ist diese Liebe. Seht, welch eine Liebe der Vater uns erwiesen hat, dass wir Gottes Kinder heißen und nicht nur so heißen, sondern wir sind es auch, sagt Johannes im ersten Johannesbrief, als er immer noch begeistert ist von dieser Liebe. So groß ist Gottes Liebe, die wir empfangen haben. Und deshalb können wir aus dem Vollen schöpfen. Dann geht es nicht darum, man muss ja freundlich sein, sondern ich bin so reich beschenkt worden mit Gottes Liebe. Ich kann sie weitergeben. Ich muss sie nicht irgendwie versuchen festzuhalten, zu konservieren. Und ich kann lieben und ich kann nicht nur die Netten lieben und die Liebenswerten und die, die mich auch schon lieben und mir das vorher schon gesagt haben. Ja, also jemandem zu sagen, ich liebe dich, der dir das gerade gesagt hat, das kommt fast automatisch, je nachdem wer das ist, der dir das sagt. Aber so, ja. Aber als erster sich da aus der Deckung zu wagen, sozusagen. Und diese Liebe weiterzugeben, diese Liebe auszudrücken. Ihr kennt das, wenn ihr verliebt seid, sein wollt. Da als erster den Schritt zu machen, ich weiß ja noch gar nicht, was der antwortet. Ein Heiratsantrag, wenn man vorher schon monatelang darüber redet, wie man auf welcher Burg das dann sein soll und wer vorher die Sektgläser da versteckt und so, wenn das dann einfach noch so das i-Tüpfelchen ist, das ist toll. Wenn man schon der Fotograf bestellt ist sozusagen. Aber wenn das eine echte Frage ist und man vorher nicht weiß, was man für eine Antwort kriegt, dann ist es spannender. Und das gilt ja nicht nur für diese romantische Seite, sondern generell, da wo ich Liebe investiere. Wo ich nicht weiß, was ich zurückkriege. Da wird es spannend. Jesus sagt, wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, wenn ihr die liebt, die euch lieben, ja, so what, das ist nichts Besonderes. Das kann sozusagen jeder. Man sagen kann, das ist manchmal schon schwer genug, aber das ist nichts Besonderes. Aber das, was Jesus uns sagt, geht viel weiter. Denn auch er hat uns geliebt zu einer Zeit, Paulus sagt, als wir noch Feinde waren, als wir von dieser Liebe nichts wissen wollten, als wir vielleicht unsere Witze über Jesus gemacht haben, da hat er sich schon hingegeben voller Liebe. Also wir können lieben, die uns liebenswert erscheinen, will ich mal sagen. Jeder Mensch ist in Gottes Augen liebenswert, aber eben auch die wir nervig finden, die wir anstrengend finden, die halt anders sind als wir und deshalb irgendwie komisch. Wir können jeden Menschen so sehen, wie Jesus ihn sieht. Als ein einzigartiges, kostbares Geschöpf Gottes. Und ich bin lange genug unterwegs, dass ich weiß, dass das mir bei manchen Leuten leichter fällt, als bei anderen Anwesenden, ausgeschlossen natürlich, also bei den anderen. Aber Gott schenkt uns diesen Blick. Ich glaube, das ist sein Geschenk. Er gibt nicht einfach hier so einen Auftrag, den man gar nicht halten kann. Sondern wenn du dich danach ausstreckst, nach dieser Liebe, wenn du das meditierst, was er dir an Liebe geschenkt hat, und wenn du auf seine Liebe zu dir schaust, wie hat er mich angenommen? Da gewöhnen wir uns dran und finden irgendwann, wir haben da ja einen Anspruch drauf. Das ist ja völlig normal, dass Gott uns annimmt, dass er uns vergibt. Das ist ja, ich glaube, Voltaire war das auf dem Sterbebett, der gesagt haben soll, Gott wird vergeben, c'est son métier. Also so, das ist sein Job. Ja, dafür ist er doch Gott. Wir gewöhnen uns da so dran. Aber dass wir uns neu das vor Augen führen, wie sehr liebt Gott uns. Wie sehr hat er uns geliebt, dass er uns das alles geschenkt hat. Und dann der zweite Schritt mit der gleichen Liebe. Liebt er den anderen? Der schon an ihn glaubt, der, den du schon nett findest und der ihn verspottet, der ihn lästert, der dir Böses tut, den liebt er mit der gleichen Liebe. Nicht, er wird ihn vielleicht mal so lieben, wenn er irgendwie sich anpasst und fromm wird und so, sondern er liebt ihn heute mit der gleichen Liebe. Und er sagt uns, ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Liebe ist möglich, habe ich gesagt, denn die Liebe in Person ist hier. Jesus hat uns nicht ein Set von moralischen Standards hinterlassen, sondern Paulus sagt, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Wir haben, wenn wir zu ihm gehören, ein neues Leben empfangen. Wir haben das letzte Woche im Taufgottesdienst gefeiert. Das alte Leben stirbt, das neues Leben aufersteht, deshalb diese Symbolik, wir werden ins Wasser gelegt und wieder rausgezogen. Ich lebe nicht mehr, Christus lebt in mir und er lebt in mir und er lebt in dir, wenn du zu ihm gehörst. mit seiner vollkommenen Liebe. Und du kommst irgendwann an den Punkt, wo du sagst, ich kann das nicht. Ich kann so nicht lieben. So wie er das von mir, ich kann lieb sein, wenn ich mich anstrenge. Ja, aber es steht nirgends in der Bibel, dass Gott lieb ist. Gott ist die Liebe, das ist manchmal was sehr anderes. Du sagst, ich kann so nicht lieben, ich pack das nicht. Und dann sagt Jesus dir herzlichen Glückwunsch, gut, dass du es einsiehst. Denn diese Aufforderung, liebt einander so wie ich euch geliebt habe, die geht weit über jede Wohlanständigkeit, jedes Nettsein hinaus. Das sprengt von vornherein überhaupt die Möglichkeit, dass wir das erstmal selber versuchen. Wie gesagt, wenn also was du nicht willst, dass man dir tut oder so, das kann man doch irgendwie einsehen und so und dann versuchen, da sein Bestes zu tun. Aber diese Liebe, die können wir nur leben, wenn wir sie von Jesus geschenkt kriegen. Und dann können wir sie aber auch leben. Dann können wir aber auch so lieben. Das ist eine gute Nachricht. Das Zweite, diese Liebe ist praktisch. Oder sie will praktisch werden, will ich mal sagen. Es ist unsere Berufung, dass wir diese Liebe ausleben als Gemeinde, unter uns und überall, wo wir mit Menschen in Berührung kommen. Und wir haben unsere Vision unter diese Überschrift Liebe gestellt. Ich habe das schon gesagt. Liebe empfangen, Liebe leben, Liebe weitergeben. Und das ist eine sehr handfeste Sache. Da geht es nicht um irgendeine Freundlichkeit, dass man niemanden auf die Füße tritt. Es gibt manchmal so eine Mentalität unter Christen ganz besonders. Das ist manchmal dann mit Nichtchristen einfacher als mit Christen. Weil Christen immer finden, ja, wir sollen doch lieben und das dann so verstehen, dass sie jeden Konflikt weiträumig umfahren. Und dann brodelt das irgendwie weiter. Und dann sucht sich der Konflikt irgendwelche anderen Kanäle. Ich bin auch kein Fan von Konflikten. Aber manchmal ist es aus dem Ausdruck von Liebe, einen Konflikt auch anzugehen. Und dann eine Lösung zu suchen. Ich kann auch die Liebe übrigens nicht als Geisel nehmen, um von allen anderen einzufordern, dass sie sich nach mir richten. Nach meinen Empfindlichkeiten und Befindlichkeiten. Und sobald einer mir irgendwie nervig kommt, sage ich, oh, jetzt bist du aber nicht mehr in der Liebe. Oder so. Da kann man ja auch, das kann man auch eine schöne moralische Keule sich draus basteln. Darum geht es nicht. Sondern es ist ein Einander. Wir begegnen uns in dieser Liebe gegenseitig. Und Jesus sagt nicht, und ihr sollt von den anderen so geliebt werden wie von mir. Das ist euer Recht, das könnt ihr einklagen. Sondern er sagt, ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Da geht es um die aktive Seite. Das ist unser Part. Jesus hat diese Liebe sehr praktisch gelebt. Er hat ihnen die Füße gewaschen, er hat ihnen manchmal auch den Kopf gewaschen, wenn sie das brauchten. Und er hat sein Leben gegeben. Und er lehrt uns zu lieben mit Herzen, Mund und Händen, um dann mal dieses Lied aufzugreifen. Und ich will mal aus dem vielen, was man sagen könnte, drei Stichworte rausgreifen, wie diese Liebe praktisch wird. Das erste überschreibe ich Annahme. Annahme ist Wertschätzung, die praktisch wird, die zur Tat wird. Du kannst jemanden wertschätzen von zu Hause aus und er erfährt das nie. Du erzählst es erst auf seiner Beerdigung jemandem. Annahme wird praktisch. Und da steht am Anfang die Gewissheit, wie wertvoll der andere ist. In Gottes Sicht und immer mehr in meiner Sicht. Und wenn ich diese Überzeugung im Herzen habe, wenn ich den anderen nicht als ein Bündel von Defiziten sehe, oder ich sehe meine Fehler in ihm und ärgere mich deshalb über ihn oder so. Das gibt es ja auch. Wir sind da ja ganz trickreich. Also wenn ich diese Überzeugung im Herzen habe, wie wertvoll mein Gegenüber ist in Gottes Augen, dann kann ich ihn auch so behandeln. Dann werde ich ihn auch so behandeln, dass er merkt, es ist gut so. Ich kann sein. Ich muss hier nicht... Kennst du das, wenn du in eine Gruppe reinkommst, wo du das Gefühl hast, du musst die Luft anhalten und ganz genau jede Bewegung dir überlegen, weil sonst irgendein unsichtbares Fallbeil runtersaust. Und wenn wir diese Liebe im Herzen tragen, dann werden andere merken, ich kann hier sein, ich kann hier ankommen. Es wird vielleicht nicht alles gut gefunden, was ich so mache. Aber ich kann erstmal sein. Ich muss nicht erst ABC tun, damit ich anerkannt werde. Und das ist eine der großartigsten Sachen, wenn ich das höre, dass Menschen das so erleben, auch hier unter uns. Und das begeistert mich. Und wir können da immer noch weiter uns beschenken lassen von Jesus mit dieser annehmenden Liebe. Und da können wir immer noch weiter lernen, das zu zeigen. Und ich bete darum, dass unser ganzes Gemeindeklima immer mehr davon dominiert wird, von dieser Annahme in Jesus Christus. Du bist hier willkommen, ganz egal was war, ganz egal was ist, ganz egal was du getan hast, wie du aussiehst, wo du herkommst und so weiter. Annahme. So hat Jesus geliebt. Ja, seht, ein Trunkenbold, ein Fresser, ein Weinsäufer, ein Freund der Sünder. Jesus nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Das war eine Anklage. Wir singen das heute als Lobpreis. Weil wir wissen, wir gehören dazu. Aber so nimmt Jesus an. Ein zweites, was ich rausgreifen möchte, Hingabe. Ist auch so ein bisschen so eine fromme Vokabel, die aber auch enorm praktisch wird, wenn man genau hinguckt. Und es geht nicht um Hingabe als ein Gefühl in der Anbetung, sondern um das Miteinander. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Wir sprechen von seiner Liebe. Haben es letzte Woche nochmal gehört. Also wie geht das weiter? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Wisst ihr, wo die Fortsetzung von diesem Vers steht? Ja. Da hat man schon gelernt. 1. Johannes 3, 16. Die inoffizielle Fortsetzung. Da wird es dann nämlich wirklich konkret. Für mich. Ich kann mich über diese Liebe einfach freuen und wieder nach Hause gehen. 1. Johannes 3, 16 heißt es, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Ja, das haben wir gerade gehört. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Autsch. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat, Vers 17, und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. So sollen auch wir unser Leben geben für die Brüder, für die Schwestern. Die Liebe beweist sich da, wo es was kostet. Da, wo die Sympathie aufhört, da wird es spannend. Da, wo es nicht mehr einfach nur ein freundliches Gemüt ist. So manche Leute, die haben einfach, Leute haben einen unterschiedlichen so Grundgesichtsausdruck. Und manche gucken dann eher ein bisschen mürrisch, wenn sie so sich ganz entspannen, und andere gucken von Natur aus freundlich. Aber darum geht es nicht, wenn Jesus von Liebe spricht. Ich präge das dann auch dein Gesicht irgendwann. Aber Liebe zeigt sich da, wo es was kostet. Wo du bereit bist, was zu geben. Zeit, Geld, Bequemlichkeit. Wo du bereit bist, echte Risiken auf dich zu nehmen. Dein Ruf. Vielleicht willst du mit manchen Leuten in deinem normalen Leben gar nicht so unbedingt in einen Topf geworfen werden. Und sich mit ihnen zeigen. Oder wir gehen um der Liebe willen noch größere Risiken ein. Wir wollen nicht vergessen zu beten für die Familie aus Sachsen und den Ingenieur aus Großbritannien, die immer noch, wenn sie noch leben, Gefangene sind im Jemen. Wir wollen nicht aufhören zu danken für die drei Frauen, die ihr Leben geopfert haben, über die dann hier Schmutzkübel ausgekippt worden sind in den Medien, dass sie da missioniert haben, und das wäre ganz fürchterlich und das wäre auch nicht viel besser, als was dann die Gegenseite da mit ihnen gemacht hat. Das sind Menschen, die sich hingeben aus Liebe, die in eines der ärmsten Länder gehen, um die Liebe Jesus weiterzugeben, um zu lieben, so wie Jesus uns geliebt hat. Und dann stellt sich irgendein ehemaliger Staatssekretär hin, der auf einer Urlaubsreise in Jemen schon mal entführt wurde, und bricht den Stab über diese Leute, die dort entführt werden, weil sie dienen, nicht weil sie Urlaub machen. Lass uns diese Geschwister nicht vergessen. Und lass uns schauen, wo sind wir gefragt mit hingebender Liebe. Das kann für einige, die hier sitzen, auch an diesem Punkt enden, dass du irgendwo bist, wo es dein Leben kostet. Für die meisten wäre meine Prognose, wird das nicht der Weg sein. Aber jeden Tag stehen wir vor dieser Frage. Und ich sage mal, diese Geschwister wären nicht in Jemen gegangen, wenn sie nicht vorher in kleinen Schritten gelernt hätten, dass Liebe etwas gibt und nicht nur empfängt. Ja, heute war es ein schönes Lobpreislied, da fühle ich die Liebe Gottes und morgen dann nicht wieder. Liebe kostet etwas. Und sie hat Jesus alles gekostet. Und er sagt, folge mir nach. Ein drittes, wir haben gerade gehört, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Ich will trotzdem über das Wort und die Zunge reden. Was Johannes meint, ist ja, unsere Liebe sollen keine Lippenbekenntnisse sein, sondern wir sollen es leben. Aber unsere Worte, die wir sprechen, die spielen eine große Rolle dabei. Und diese Worte haben Macht. Im Epheserbrief sagt Paulus, Epheser 4, 29, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen. Muss Luther einfach lieben, finde ich. Sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen. Ich habe in einer WG gewohnt, da hatten wir das dann als Poster an der Tür, in einer Küchentür hängen. Das hat bedingt geholfen, aber im Theologen-WG wohlgemerkt. Das ist die Frage, wie sieht von der Liebe geleitetes Reden aus? Und nochmal, es ist kein sanftes Säuseln die ganze Zeit. Aber die Frage, wie wird in einer Gemeinde geredet, in der die Liebe Gottes regiert? Vielleicht ist dieses Reden mehr von Gottes Bedürfnissen bestimmt. Was macht ihm Freude? Und von den Bedürfnissen meines Nächsten, was braucht er, was braucht sie? Braucht sie Ermutigung, braucht sie Korrektur, braucht er, dass ich einfach bei ihm sitze und schweige? Vielleicht ist dieses Reden mehr davon geprägt, als von meinen eigenen Bedürfnissen so, das muss jetzt mal raus. Ist mir alles, also koste was wolle, das muss ich jetzt mal rauslassen. Und das Zweite ist, Liebe und Wahrheit sind untrennbar miteinander verbunden. Johannes sagt, Anfang von seinem Evangelium, wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Da ist die Gnade, die Liebe und da ist die Wahrheit. Und ich will schon sagen, auf der einen, auf der anderen Seite, aber sie gehören eben zusammen. Es gibt eine sogenannte schonungslose Offenheit, jetzt will ich mal ganz offen sprechen, die mehr kaputt macht, als sie aufbaut. Und Gott will uns, und es gibt umgekehrt eben auch ein säuselndes, alles unter den Teppich kehren, was auch niemandem hilft. Was auch letztlich keine Liebe ist. Und Gott will uns Sensibilität schenken. Was gehört in die große Runde? Was gehört in ein Vier-Augen-Gespräch? Und mit wem soll dieses Vier-Augen-Gespräch geführt werden? Was gehört einfach ans Kreuz? Wir haben Möglichkeiten, Sachen loszuwerden, ohne dass wir sie vor ganz vielen Leuten rumerzählen müssen. Und wir können sie auch Jesus bringen. Oder vor einem Bruder, einer Schwester aussprechen und dann beerdigen. Die Bibel fordert uns auf, noch ein kurzer Gedanke, einander in Liebe zu ermahnen. Wiederum, das sind so zwei Begriffe, die packen wir nicht immer sofort zusammen. Liebe und ermahnen. Aber Liebe drückt sich auch darin aus, dass sie den anderen nicht vor die Wand laufen lässt. Sondern dass sie mögliche Gefahren anspricht. Und sie ist dabei selber ansprechbar. Korrigierbar. Also wenn ich immer nur der bin, der den Dienst des Ermahnens habe an allen anderen und selber hochempfindlich reagiere, wenn jemand mir dann mal auf die Zehen tritt, dann ist irgendwas faul. Aber diese Liebe ist auch eine korrigierende Liebe. Und mich hat das fasziniert. In 3. Mose 19, da heißt es, also in Vers 18, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ich bin der Herr. Ein Vers vorher, 3. Mose 19, Vers 17 heißt es, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern, was ist das Gegenteil von hassen? Du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich ladest. Finde ich eine spannende Sache. Du sollst, also mit anderen Worten, wenn ich ihn nicht zurechtweise, und nochmal, der Ton macht auch die Musik und so, aber wenn ich ihn nicht zurechtweise, sagt Gott hier in 3. Mose, dann ist das ja eigentlich ein Ausdruck von Hass. Das ist schon ein hartes Wort. Und ein letztes zum Reden. Gott schenkt uns auch Leichtigkeit bei all dem. Also wir haben eine gewichtige Botschaft. Und Gott nimmt uns ernst. So ernst, dass er seinen Sohn für uns gesandt hat. Aber ich möchte sagen, wenn das so ist, dann brauche ich mich nicht mehr so ganz so ernst zu nehmen. Und das entspannt. Wenn ich über mich lachen kann, und ihr auch, also über euch jeweils, dann können wir entspannter miteinander umgehen. Und jemand sagte hier mal, man muss doch nicht immer so empfindlich sein. Also irgendwer hat irgendwas gesagt, und das könnte ich irgendwie so verstehen. Lass uns da auch in Gnade miteinander umgehen. Und einfach entspannt sein. Und lass uns eine Leichtigkeit von, nicht eine Leichtfertigkeit, ja, ihr versteht, was ich meine, aber eine Leichtigkeit im Umgang, die schenkt uns Gott. Wir haben den Grund in Christus und alle Freiheit, entspannt an Dinge ranzugehen und nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Ein letztes, ich habe gesagt, Liebe ist typisch. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Dass ihr den Römerbrief auswendig könnt. Dass ihr 5 Tage in der Woche fastet und an den anderen 2 Tagen nichts esst. Dass ihr, das können gute Sachen sein mit Einschränkungen. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Liebe ist typisch. Ist typisch Jesus. Wenn du heute hier auf die Straße gehst in Marburg und fragst, was ist typisch für evangelikale Christen, ist meine Vermutung, dass nicht Liebe das Erste ist, was Leuten einfällt. So sie diesen Begriff schon mal irgendwo gehört haben, dann da, wo sie ihn dann gehört haben, das half dann auch nicht. Aber vielleicht haben wir auch nicht geholfen. Ja, wir wollen nicht alles auf irgendwelche bösen Medien schieben, sondern wollen in den Spiegel gucken. Wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, führt der Weg über die Liebe. Wenn wir Menschen auf ihn aufmerksam machen wollen, ja, wenn da keine Liebe ist, dann sind wir irgendwelche Propagandisten, aber keine Boten Jesu. Was war das Erkennungszeichen der ersten Christen? Es waren keine Polyethylen-Fischaufkleber, es waren keine dunkelblauen Faltenröcke, es waren keine T-Shirts mit irgendwie mehr oder weniger sinnvollen, frommen Aussprüchen, sondern es war die Liebe, die sie untereinander hatten. Und dann ist die zweite Frage, was ist unser Erkennungszeichen, was kommt uns aus allen Knopflöchern? Und da geht es nicht darum, dass wir uns jetzt selber fertig machen, wo wir das nicht leben. Jesus ist hier. Und er will uns beschenken mit seiner Liebe. Und er will uns prägen mit seiner Liebe. Und diese Liebe soll durch uns durchfließen, zu den Menschen, denen wir begegnen. In der Gemeinde, davon spricht Jesus hier erstmal, dass ihr Liebe untereinander habt. Aber diese Liebe kennt dann keine Grenzen. Wenn diese Liebe von Jesus dich ausfüllt, dann kannst du nicht sagen, du, ja, du und du, nein, du, ja. Das funktioniert dann nicht, wenn du so voll bist von seiner Liebe. Sondern dann will die fließen. Der Apostel Johannes, von dem wir jetzt viel gehört haben, der war durch und durch von dieser Liebe geprägt. Er beschreibt sich selbst in seinem Evangelium immer wieder als den Jünger, den Jesus lieb hatte. Und vielleicht hast du dich daran schon gestoßen und denkst, was ist das für eine arrogante Selbstbezeichnung? So, ich bin der Lieblingsjünger von Jesus. Vielleicht ist es eher so, dass er fand, das ist das Wichtigste, was man über mich sagen kann. Ich nenne meinen Namen nicht in diesem Evangelium. Man muss dann so ein bisschen puzzeln, um rauszukriegen, wer das ist. Aber was für mein Leben das Allerwichtigste ist, ich bin jemand, der von Jesus geliebt ist. Und damit sage ich nicht, dass das für Petrus und für Bartholomäus und die anderen nicht gilt, aber ich bin einer, der von Jesus geliebt wird. Und er schreibt dann in seinem Brief, viele Jahre später, im ersten Johannesbrief, wieder von dieser Liebe, welch eine Liebe hat der Vater uns erwiesen. Das begeistert ihn immer noch. Er hat sich da nicht dran gewöhnt. Er lässt uns lieben. Nicht mit Worten und der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Diese Liebe hat ihn begeistert. Und der Kirchenvater Hieronymus, der also ihn wohl noch erlebt hat, der erzählt, wie Johannes dann in hohem Alter in die Gottesdienste getragen wurde. Er konnte wohl schon nicht mehr laufen, oder kam die Treppe in den ersten Stock nicht mehr rauf. Er ist ja der einzige der Apostel, die keinen Märtyrertod gestorben sind. Er war in Verbannung auf Patmos und ist dann aber wohl wieder freigekommen. Und er wurde in die Gottesdienste getragen und jedes Mal sagte er dann zur Gemeinde, Kinder, liebt einander. Stellt euch so einen Greis vor, der da reingetragen wird und das Einzige, was er sagt, ist, Kinder, liebt einander. Und irgendwann waren seine Jünger etwas genervt und fragten, warum er dann immer wieder das Gleiche sagt. Und seine Antwort war, es ist das Gebot des Herrn. Wenn nur dies getan wird, ist es genug. Jesus Christus spricht, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, wie du uns geliebt hast. Wir danken dir für diesen Maßstab. Wir danken dir für diese maßlose Liebe, mit der du uns überschüttest. Und wir danken dir, dass wir daraus schöpfen können. Sonst wäre das ja ein fürchterliches Wort, wenn du sagst, guck mal, wie hoch ich springen kann und jetzt musst du genauso hoch springen. Denn du beschenkst uns ja mit dieser Liebe und jetzt sagst du, und jetzt liebt genauso weiter. Gebt diese Liebe, die ich euch gegeben habe, weiter. Und ich bete, dass du diese Liebe wirklich in unsere Herzen rätst und verankerst und ja, dass du uns damit prägst. Und dass, wenn Menschen uns begegnen, dass sie zuallererst deine Liebe sehen. Dass sie vielleicht uns vergessen, dass sie vielleicht Ansgar vergessen, dass sie alles vergessen, aber dass sie dich behalten. Und weil deine Liebe sie berührt hat durch uns. Und das können wir nicht machen. Weil wir wollen dich bitten, dass du alles ausräumst, was diese Liebe in uns blockiert. Wo Vorurteile sind gegen andere Menschen, wo Vorbehalte sind, wo Ängste sind, zu kurz zu kommen. Da wollen wir dir das geben. Und ich bitten, lass deine Liebe durch uns fließen.